Apostelgeschichte, Kapitel 19, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte 19 ist nicht einfach eine Chronik, die Wunder und Machttaten auflistet, sondern ein entscheidender Bericht, der aufzeigt, wie sich unvollständiger Glaube in das vollendete Evangelium verwandelt und wie das Resultat das Leben sowie die Struktur einer ganzen Stadt verändert. Durch die grundlegenden Veränderungen, die sich ereigneten, als das Evangelium aus Wasser und Geist in der Stadt Ephesus Einzug hielt, bezeugt es uns die Realität des Evangeliums. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 1 bis 7, die Jünger in Ephesus, über die Bestätigung durch den Heiligen Geist, die das unvollständige Evangelium vollendet. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volke sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme, das ist an Jesum. Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Paulus kommt nach Ephesus, trifft einige Jünger und fragt: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie antworten: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Dies liegt daran, dass sie nur bis zur Taufe des Johannes Kenntnis hatten. Sie kannten zwar das Stadium der Buße und der Vorbereitung, wussten jedoch nichts von der Erfüllung, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, als er am Jordan von Johannes getauft wurde, sowie von der Vollendung der Errettung, indem er das Gericht am Kreuz ein für allemal abschloss. Erst als Paulus das Evangelium erneut im Namen des Herrn Jesus verkündigt, die Taufe spendet und ihnen die Hände auflegt, kommt der Heilige Geist auf sie. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass der Heilige Geist ausschließlich auf das bereits vollendete Evangelium herabkommt, um jene Errettung zu bestätigen. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 8 bis 10. Die Schule des Tyrannus. Über die Kraft des Evangeliums, das sich durch systematische Lehre ausbreitet. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Wege, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so daß alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. 3 Monate lang spricht Paulus freimütig in der Synagoge, unterredet sich und überzeugt die Menschen von den Dingen des Reiches Gottes. Als sich jedoch etliche verhärten und den Weg verleumden, trennt er die Jünger ab und unterredet sich täglich in der Schule des Tyrannus. Da er dies 2 Jahre lang fortsetzt, geschieht das erstaunliche Werk, so daß alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Worauf Paulus seinen Schwerpunkt legte, war nicht ethische Schulung oder spirituelle Technik, sondern die wiederholte Lehre der Ereignisstruktur des Evangeliums, die zur Taufe Jesu, zum Kreuz und zur Auferstehung führt. Das Evangelium aus Wasser und Geist breitet sich nicht durch vorübergehende Emotionen in der gesamten Stadt aus, sondern durch die klare Lehre der Wahrheit. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 11 bis 12, Zeichen der Macht. Über die begleitenden Beweise, die die Wahrheit des Wortes stützen. Und nicht gemeine Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so daß man sogar Schweißtücher oder Schürzen von seinem Leibe weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Gott vollbringt durch die Hände des Paulus außergewöhnliche Wunder, so dass sogar, wenn man Schweißtücher oder Schürzen von seinem Leib auf die Kranken legt, die Krankheiten weichen und böse Geister ausfahren. Diese besonderen Machttaten waren kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, durch das Gott öffentlich bestätigte, dass das von Paulus gepredigte Evangelium aus Wasser und Geist die unverfälschte Wahrheit ist. Zeichen können niemals das Evangelium aus Wasser und Geist ersetzen und sind stets lediglich das Resultat, welches dem verkündigten Wort der Errettung folgt. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 13 bis 17, die Söhne des Skeva, über jene, die dienen, ohne das Evangelium zu besitzen. Aber auch etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszurufen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, welchen Paulus predigt. Es waren aber gewisse Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Skepha, ihrer sieben, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen: Jesum kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in welchem der böse Geist war, sprang auf sie los und bemeisterte sich beider und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Hause entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, die zu Ephesus wohnten. Und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Den sieben Söhnen des Skeva, eines jüdischen Priesters, die versuchsweise den Namen des Herrn Jesus über jenen mit bösen Geistern ausriefen, entgegnet der böse Geist: Jesum kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und er überwältigt und verwundet sie. Dieser Vorfall warnt davor, dass sich Kraft nicht einfach dadurch manifestiert, dass man den Namen Jesu wie einen Zauberspruch anruft. Die Autorität des Evangeliums wird nur jenen zuteil, die die vollendete Sühne klar erkennen und diese Errettung als ihre eigene besitzen. Dies offenbart, dass das Evangelium aus Wasser und Geist nicht bloßes Wissen, sondern eine geistliche Realität ist. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 18 bis 20. Buße und Reinigung. Über die praktische Lebensveränderung, die aus der Gewissheit über die Wegnahme der Sünden erwächst. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und verkündigten ihre Taten. Viele aber von denen, welche vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten den Wert derselben und fanden ihn zu 50.000 Stück Silber. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und verkündigten ihre Taten. Viele aber von denen, welche vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten den Wert derselben und fanden ihn zu 50.000 Stück Silber. Dies ist kein von Furcht getriebener Entschluss, um Errettung zu erlangen, sondern eine freiwillige Neuordnung ihrer Lebensstruktur innerhalb der wahren Freiheit, die jene genießen, die die Tilgung ihrer Sünden bereits empfangen haben. Die Bibel schließt dieses Phänomen mit der Feststellung ab: Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Das Evangelium aus Wasser und Geist verändert nicht nur das menschliche Herz, sondern rekonstruiert auch die spezifischen Lebensmuster von Grund auf neu. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 23 bis 27, der Aufruhr des Demetrius. Über den Einfluss des Evangeliums, das das Wertesystem der Stadt erschüttert. Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Lärm betreffs des Weges. Denn ein gewisser, mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den Künstlern nicht geringen Erwerb. Und nachdem er diese samt den Arbeitern derartiger Dinge versammelt hatte, sprach er: Männer, ihr wisset, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand ist, und ihr sehet und höret, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, indem er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verachtung komme, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet und auch ihre herrliche Größe, welche ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet werde. Demetrius, ein Silberschmied in Ephesus, war ein Mann, der durch die Herstellung von Modellen des Artemis-Tempels großen Gewinn erzielte. Als jedoch die Götzenindustrie durch die Evangelisation des Paulus bedroht wurde, zettelte er einen Aufruhr an. Er stachelt sie auf, indem er sagt, nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verachtung komme, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet werde. Das Evangelium aus Wasser und Geist bleibt nicht bloß ein persönlicher Trost, sondern erschüttert die religiösen, wirtschaftlichen und kulturellen Wertesysteme der Stadt grundlegend. Wo auch immer das wahre Evangelium Einzug hält, kann das System der nichtigen Götzen nicht anders als zusammenbrechen. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 28 bis 41, das Theater von Ephesus, über den Zusammenstoß der Wahrheit und Gottes souveräne Beilegung. Als sie aber das hörten und voll Wut wurden, schrien sie und sagten, groß ist die Artemis der Epheser, und die ganze Stadt geriet in Verwirrung, und sie stürmten einmütig nach dem Theater, indem sie die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fortrissen. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es ihm nicht zu, und auch etliche der Asiarchen, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht nach dem Theater zu begeben. Die einen nun schrien dieses, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung, und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Sie zogen aber Alexander aus der Volksmenge hervor, indem die Juden ihn hervorstießen. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volke verantworten. Als sie aber erkannten, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus aller Mund, und sie schrien bei zwei Stunden, »Groß ist die Artemis der Epheser!« Als aber der Stadtschreiber die Volksmenge beruhigt hatte, spricht er, »Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wisse, dass die Stadt der Epheser eine Tempelpflegerin der großen Artemis und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dieses unwidersprechlich ist, so geziemt es euch, ruhig zu sein und nichts Übereiltes zu tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin lästern. Wenn nun Demetrius und die Künstler mit ihm wieder jemand eine Sache haben, so werden Gerichtstage gehalten, und es sind Statthalter da. Mögen sie einander verklagen. Wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir sind auch in Gefahr, wegen heute des Aufruhrs angeklagt zu werden, indem es keine Ursache gibt, weswegen wir uns über diesen Auflauf werden verantworten können. Und als er dies gesagt hatte, entließ er die Versammlung. Die ganze Stadt gerät in Verwirrung, und die Menge stürmt in das Theater, um einen Aufruhr zu verursachen. Doch die Mehrheit der versammelten Menge weiß nicht einmal, weshalb sie zusammengekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt beruhigt der Stadtschreiber die Menge und rät ihr, rechtliche Schritte einzuleiten, womit er dem Tumult ein Ende bereitet. Das Evangelium strebt weder nach physischer Gewalt noch nach sozialer Subversion. Die Wahrheit wird unweigerlich im Laufe der Zeit und innerhalb der öffentlichen Ordnung offenbart. Gott beschützt sein Evangelium und seine Evangelisten sogar durch die allgemeine Ordnung und lässt so die Wahrheit ans Licht kommen. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte 19, dass vor der Gegenwart des Heiligen Geistes der Inhalt des Evangeliums als das Evangelium aus Wasser und Geist feststehen muss. Ohne die Tatsache, dass die Sünden durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden, gibt es keine Bestätigung durch den Heiligen Geist. Wahre Buße zeigt sich als eine Veränderung im Leben derer, für die die Tilgung der Sünden bereits vollendet ist. Apostelgeschichte 19 ist eine lebendige Geschichte des Evangeliums, die aufzeigt, wie eine ganze Stadt weit über Einzelpersonen und Gemeinschaften hinaus neu gestaltet wird, wenn das vollendete Evangelium Einzug hält. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 1 bis 41, ist ein Kapitel, das am deutlichsten offenbart, welch entscheidender Faktor die Genauigkeit des Evangeliums für den Erfolg oder Misserfolg des Glaubens ist. Betrachtet man all die Ereignisse, die sich in Ephesus abspielten, aus der Perspektive des von Pastor Paul C. Jong gepredigten Evangeliums aus Wasser und Geist, so lesen sie sich nicht einfach als eine Machtdemonstration oder als Nachrichten über eine Erweckung, sondern als Gottes gründliche Prüfung dessen, was wir glauben. Paulus traf einige Jünger in Ephesus und fragte: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Doch sie antworteten: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Diese Frage zielte nicht auf die Jahre ihres Glaubenslebens ab, sondern diente der Bestätigung, ob das Evangelium vollständig übermittelt worden war. Die Tatsache, dass sie nur die Taufe des Johannes kannten, bedeutet, dass sie zwar die Existenz der Sünde erkannten, jedoch nicht wussten, wie diese Sünden tatsächlich getilgt wurden. Paulus erklärte dies, indem er darauf hinwies, dass Johannes die Taufe der Buße spendete und dem Volk sagte, dass sie an den Glauben sollten, der nach ihm käme, das ist an Jesum, und er verkündigte damit klar den Dienst Jesu Christi. Als er das Evangelium des Wassers predigte, dass Jesus alle Sünden der Welt auf sich nahm, als er am Jordan von Johannes getauft wurde, und das Evangelium des Blutes, dass er das Gericht für diese Sünden am Kreuz auf sich nahm, hörten sie dies und wurden auf den Namen des Herrn Jesus getauft, und der Heilige Geist kam auf sie. Da der Heilige Geist niemand ist, der die Leerstellen des Evangeliums füllt, sondern jemand, der die bereits vollendete Errettung bezeugt, zeigt sich der Beweis seiner Gegenwart nur dann, wenn der Inhalt des Evangeliums akkurat ist. Paulus ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als sich jedoch einige verhärteten, ungehorsam wurden und diesen Weg vor der Menge verleumdeten, trennte sich Paulus dementsprechend von ihnen, sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies geschah 2 Jahre lang, so dass alle Bewohner der Provinz Asien, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Was Paulus 2 Jahre lang wiederholt lehrte, war keine neue Theologie, sondern das bereits bestätigte Evangelium aus Wasser und Geist. Dies zeigte, dass die Ausbreitung des Evangeliums nicht auf raffinierten Methoden, sondern auf der Klarheit seines Inhalts beruht. Gott ließ durch die Hände des Paulus erstaunliche Machttaten geschehen, so dass sogar, wenn man Schweißtücher oder Schürzen von seinem Leib auf die Kranken legte, die Krankheiten wichen und böse Geister ausfuhren. Doch als die 7 Söhne des Sceva, eines jüdischen Priesters, dies nachahmten und versuchsweise den Namen des Herrn Jesus über jenen mit bösen Geistern ausriefen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, welchen Paulus predigt, stürzte sich der böse Geist auf sie und verwundete sie mit den Worten: Jesum kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Der Grund, warum der Name Jesu Wirksamkeit besitzt, liegt darin, dass der in diesem Namen enthaltene Dienst von Wasser und Blut eine Realität ist. Ein Glaube, der den Namen lediglich wie einen Zauberspruch ohne die Substanz des Evangeliums gebraucht, hinterlässt letztendlich nur Scham und Furcht. Ausgelöst durch diesen Vorfall erfuhren alle in Ephesus lebenden Juden und Griechen von dieser Angelegenheit. Furcht fiel auf sie und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Und viele, die gläubig geworden waren, kamen, bekannten und verkündigten ihre Taten. Auch viele von denen, die magische Künste getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Diese Handlung war ein Wandel im Glauben, der als Resultat der Überzeugung in Erscheinung trat, dass die Hinwegnahme der Sünde tatsächlich durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi erfolgte, und zwar noch vor jeglicher Bemühung, ihr eigenes Verhalten zu bereinigen. Auf diese Weise wuchs das Wort des Herrn mit Macht, gedieh und nahm überhand. Wenn das Evangelium den Geist eines Menschen ergreift, verlieren die Zufluchtsorte des alten Lebens naturgemäß ihre Bedeutung. Während das Evangelium gedieh, entstand in Ephesus ein nicht geringer Aufruhr wegen dieses Weges. Denn ein Silberschmied namens Demetrius, der silberne Tempel der Artemis machte und den Handwerkern kein geringes Einkommen verschaffte, stachelte das Volk auf, als sein Geschäft durch die Evangelisation des Paulus behindert wurde. Da das Evangelium aus Wasser und Geist keine Religion ist, die das Leben eines Menschen lediglich ein wenig verbessert, sondern die Wahrheit, welche die grundlegenden Götzen niederreißt, auf die sich die Menschen verließen, folgt unweigerlich stets Widerstand von Seiten etablierter Interessen, wo auch immer das wahre Evangelium gepredigt wird. Doch so, wie der Stadtschreiber die Menge beruhigte, vor der Gefahr einer ungesetzlichen Versammlung warnte und die Zusammenkunft auflöste, wird das Evangelium nicht durch menschlichen Aufruhr bewiesen, sondern triumphiert, indem es sich im Laufe der Zeit selbst als die Wahrheit offenbart. Zusammenfassend stellt Apostelgeschichte Kapitel 19 die Frage, ob wir den Namen Jesu lediglich als reines Wissen kennen oder ob wir völlig an den Dienst aus Wasser und Geist glauben, den er vollbracht hat. Nur dieses Evangelium, das Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für diese Sünden empfing und der Heilige Geist diese Tatsache in den Herzen der Glaubenden bezeugt, reißt die Götzen unseres Lebens nieder, genau wie es die Götzen von Ephesus niedergerissen hat. Die Gemeinde, die dieses Evangelium kennt, ahmt keine nichtigen Machttaten nach, sondern gelangt in den Besitz der Lebenskraft, die die Welt im Stillen, aber dennoch unmissverständlich verändert. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 19. Erste Frage: Worin besteht der Unterschied zwischen der Taufe der Buße, die Johannes der Täufer dem Volk spendete, und der Übertragung der Sünden der Welt durch die Taufe Jesu? Die beiden Arten der Taufe, die Johannes der Täufer spendete, wiesen zwar dieselbe äußere Form auf, besaßen jedoch in ihrer geistlichen Richtung und Wirkung völlig gegensätzliche Eigenschaften. Erstens war die Taufe der Buße, die der Allgemeinheit gespendet wurde, ein Vorbereitungsprozess für die Menschen, um sich Gott zu nähern. Zu jener Zeit erweckte Johannes die Herzen der Menschen, indem er in der Wüste verkündigte: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Die Taufe, die die Menschen zu diesem Zeitpunkt empfingen, war ein willentlicher Entschluss, vor der Öffentlichkeit zu bekennen, dass sie Sünder waren und ihre Lebenseinstellung zu ändern, um den bald kommenden Messias willkommen zu heißen. Mit anderen Worten kann diese Taufe nicht als das Endziel für die Abwaschung der Sünden betrachtet werden, sondern vielmehr als eine Vorbereitungszeremonie, die den Ackerboden des Herzens pflügte, um Jesus, dem wahren Retter, zu begegnen. Andererseits war die Taufe, die Jesus empfing, ein Ereignis der Zurechnung der Sünden, das in keinem Zusammenhang mit der menschlichen Buße stand. Der Grund, weshalb Jesus, der von Natur aus ohne Sünde ist, vor Johannes trat, bestand nicht darin, selbst für Sünden Buße zu tun, sondern die Sünden der Menschheit rechtmäßig auf sich zu nehmen. So wie der Hohepriester in der Ära des Alten Testaments dem Opfertier die Hände auf den Kopf legte, um die Sünden des Volkes auf das Tier zu übertragen, spendete Johannes, der zu jener Zeit der letzte Priester und Prophet war, Jesus die Taufe, die Handauflegung, wodurch alle Sünden der Welt auf Jesus übertragen wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn die Taufe der gewöhnlichen Menschen ein Prozess des Entleerens war, um ihre eigenen Sünden abzulegen, so war die Taufe Jesu ein Prozess des Füllens, um die Sünden der Menschheit stellvertretend zu tragen. Dass Johannes unmittelbar nach der Taufe Jesu ausrief: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt, Johannes Kapitel 1, Vers 29, war eine Proklamation, dass die Übertragung der Sünden exakt durch diese Taufe vollendet wurde. Hierdurch begann Jesus sein öffentliches Wirken offiziell nicht als ein einzelner Mensch, der persönliche Sünden bekennt, sondern als das Sühneopfer, das die Sünden der ganzen Welt trug. Zweite Frage: Was ist der Grund dafür, dass Jesus im Wort aus Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 von Johannes dem Täufer verlangte, ihn zu taufen? In Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 15 lautet der offensichtliche Grund, weshalb Jesus die Taufe von Johannes verlangte, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Hierbei beinhaltet Gerechtigkeit die Bedeutung, die rechtlichen und geistlichen Verfahren gemäß Gottes Heilsplan vollständig auszuführen. Ursprünglich zögerte Johannes, dem sündlosen Jesus die Taufe zu spenden, und lehnte ab mit den Worten: »Ich habe nötig, von dir getauft zu werden.« Doch Jesus machte deutlich, dass dieses Verfahren ein Tor war, das im Verlauf der Heilsgeschichte zwingend durchschritten werden musste. Theologisch betrachtet ist diese Szene der Prozess, in dem die Prinzipien der alttestamentlichen Priesterweihe und der Handauflegung auf das Opfertier vollendet werden. Gemäß dem alttestamentlichen Gesetz beginnt der Hohepriester sein öffentliches Amt durch die Zeremonie der Waschung mit Wasser, Exodus Kapitel 29, Vers 4, und vor der Wegnahme der Sünden des Volkes legt er seine Hände auf den Kopf des Opfers, um die Sünden zu übertragen, die Hände aufzulegen. Johannes der Täufer, der als letzter Prophet der Priesterfamilie, Sohn des Zacharias, die Ordnung Aarons fortführte, erfüllte die Rolle, alle Sünden der Welt rechtmäßig auf ihn zu übertragen, indem er Jesus, dem Repräsentanten der Menschheit, die Taufe, die Handauflegung, spendete. Daher bestand der eigentliche Grund, weshalb Jesus die Taufe verlangte, darin, sich mit der Menschheit zu identifizieren und sich an den Platz eines Sünders zu stellen. Durch die Taufe wurde er offiziell als das Lamm Gottes eingesetzt, das die Sünden der Welt trägt. Und dies wird zur rechtlichen Grundlage für den stellvertretenden Dienst, in dem er später am Kreuz sterben wird. Unmittelbar nachdem Johannes die Taufe gespendet hatte, öffneten sich die Himmel, der Heilige Geist fuhr herab, und eine Stimme erklang, die sprach: »Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe.« Dies kann als ein Ereignis bezeichnet werden, in dem Gott öffentlich bezeugte, dass Jesus der einzigartige und vollkommene Messias ist, der die Sünden der Menschheit auf sich nehmen wird. Dritte Frage: Eine Predigt über das Evangelium aus Wasser und Geist, gehalten von Paul C. Jong. Der Kern des von Pastor Paul C. Jong betonten Evangeliums aus Wasser und Geist besteht darin, dass man als absolute Bedingung für die Wiedergeburt an die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, mit demselben Gewicht glauben muss wie an das Blut am Kreuz. Er legt dar, dass das moderne Christentum zwar das Blut Jesu am Kreuz übermäßig betont, dabei jedoch den Prozess der Zurechnung der Sünden übersieht, welcher die Voraussetzung dafür ist, dass dieses Blut Wirksamkeit erlangt. Mit anderen Worten interpretiert er das Wasser in Johannes Kapitel 3, Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, als die Taufe, die Jesus von Johannes empfing. Er erklärt, dass diese Taufe die Realität der rechtmäßigen Übertragung ist, genau wie die Handauflegung auf den Kopf des Opfertieres zur Übertragung der Sünden im Opfersystem der alttestamentlichen Ära. Seiner Logik zufolge sind alle Sünden der Menschheit durch das Taufereignis in Matthäus Kapitel 3 bereits auf einmal auf Jesus übertragen worden. Johannes der Täufer spendete als Repräsentant der Menschheit und als letzter Priester die Handauflegung, Taufe, auf das Haupt Jesu, und in diesem Moment wurden alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden der Welt auf Jesus übertragen. Folglich ist der Tod am Kreuz lediglich die Vollstreckung der Strafe für die bereits durch die Taufe übertragenen Sünden. Er betont, dass, wenn ein Gläubiger dieses Evangelium des Wassers, der Taufe, nicht glaubt und nur an das Evangelium des Blutes, des Kreuzes, glaubt, der Prozess der Sündenübertragung ausgelassen wird und dieser somit nicht die wahre Tilgung der Sünden erlangen kann. Letztendlich liegt die Einzigartigkeit des von Paul C. Jong gepredigten Evangeliums darin, die beiden Säulen, die Übertragung der Sünden durch die Taufe und das Gericht über die Sünden durch das Kreuz, zu einer Einheit zu verbinden. Er weist darauf hin, dass der Grund, weshalb Gläubige das Gefühl haben, die Sünde bliebe bestehen, ganz gleich, wie inbrünstig sie Bußgebete sprechen, darin liegt, dass sie nicht an die Tatsache glauben, dass Jesus durch die Taufe bereits all ihre Sünden hinweggenommen hat. Dieses Evangelium betont die ein für allemal und ewig vollbrachte Sühne und besitzt eine Struktur, die nachdrücklich argumentiert, dass ein Gläubiger mit der Gewissheit leben muss, ein gerechter Mensch und nicht länger ein Sünder zu sein. Vierte Frage: Wie stimmt das Prinzip der Handauflegung, das in diesem Evangelium aus Wasser und Geist betont wird, mit dem alttestamentlichen levitischen Opfergesetz überein? Der Kern des von Paul C. Jong betonten Evangeliums aus Wasser und Geist liegt in dem Punkt, dass das Prinzip der Handauflegung des alttestamentlichen levitischen Opfergesetzes durch die Taufe Jesu im Neuen Testament substanziell vollendet wurde. Betrachtet man Levitikus Kapitel 1, Vers 4 oder Kapitel 16, Vers 21, so war der Prozess der Handauflegung auf den Kopf eines makellosen Opfertieres unerlässlich, damit das Volk Israel die Tilgung seiner Sünden empfangen konnte. Diese Handauflegung ist kein bloßes Ritual, sondern bedeutet die Zurechnung der Sünden, welche die Sünden des Sünders vollständig, physisch und rechtlich auf das Opfer überträgt. Die logische Grundlage dieses Evangeliums besagt, selbst wenn das Opfer getötet wird und Blut vergießt, wird dieses Blutvergießen lediglich zu einem individuellen Tod ohne Bezug zu den Sünden des Sünders, sofern die Sünden nicht zuvor durch die Handauflegung auf das Opfer übertragen wurden. Überträgt man dieses Prinzip auf das Neue Testament, so wird die Taufe, die Johannes der Täufer Jesus spendete, zu dem substanziellen Ereignis der Handauflegung, die der Hohepriester des Alten Testaments am Opfer vollzog. Paul C. Jong erklärt, dass, als Johannes der Täufer als Nachkomme Aarons und in der Eigenschaft als Repräsentant der Menschheit seine Hände auf das Haupt Jesu legte und ihn taufte, alle Sünden der Welt auf einmal auf Jesus übertragen wurden. So wie das Blut des Opfers im Alten Testament ohne die Handauflegung keine Wirkung hatte, so hätte auch im Neuen Testament sein Tod, das Blutvergießen am Kreuz nicht die Vollstreckung der Strafe sein können, die für unsere Sünden sühnt, wenn Jesus die Sünden der Menschheit nicht im Voraus durch die Taufe empfangen hätte. Das heißt, die Formel von Handauflegung und Blut im Alten Testament passt perfekt zu Taufe und Kreuz im Neuen Testament und stimmt mit dieser überein. Letztendlich liegt der Vergleichspunkt zwischen dem alttestamentlichen levitischen Opfergesetz und diesem Evangelium im Weg der Sündenübertragung. Im Alten Testament wurde die Sünde in der Reihenfolge Sünder, Opfertier, Handauflegung, Blutvergießen, Tod behandelt und im Neuen Testament wurde dies in der Reihenfolge Sünder, Jesus, Taufe, Handauflegung, Kreuz, Tod vollendet. Pastor Paul C. Jong hält fest, dass man nur dann, wenn man glaubt, dass die Sünde auf diese Weise durch das Wasser, die Taufe, übertragen wurde, zu der Gewissheit gelangen kann, dass das Blut des Kreuzes die eigenen Sünden abgewaschen hat und dass genau dies die Substanz des Evangeliums aus Wasser und Geist ist, von dem in der Bibel gesprochen wird.